Das heißt, ich hoffe in Zukunft einen gesunden Mix von einem Zuhause finden und ein bisschen reisen. Aber ich glaube, die Tage, wo ich aus dem Koffer lebte, sind vorbei.
Hallo liebe Schachfreunde, mein Name ist Michael Busse und dies ist Schachgeflüster, der Schachpodcast. Auf meinem Kanal erhaltet ihr die neuesten Informationen aus der Schachwelt. Außerdem unterhalte ich mich mit Gästen aus der Schachszene über ihren Werdegang, wie man sich im Schach verbessern kann und über alles andere, was mit Schach zu tun hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 39. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Meine heutige Interviewpartnerin kommt aus Luxemburg. Sie trägt seit 2010 den Titel Weibliche Internationale Meisterin. Aktuell hat sie ein Rating von 2129. Als Schachfreelancerin reist sie um die ganze Welt und arbeitet als Pressemitarbeiterin für große Schachturniere. Außerdem ist sie bekannt für ihre Videoblogs und ihre Twitch-Streams. Unter dem Namen Fionchetta baute sie sich eine erfolgreiche Online-Marke auf. Und sie spricht auch hervorragend Deutsch. Hallo und herzlich willkommen, Fiona Steil-Anthony.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Fiona, ich hoffe, ich habe deinen Namen jetzt richtig ausgesprochen.
Ja, also du hast ihn besser als eine Großzahl von Leuten ausgesprochen. Es ist halt einfacher für Deutsche mein Name. Also ich bin halbe Luxemburgerin, halbe Französin. Aber Steil wird halt so ausgesprochen, wie du es ausgesprochen hast. Aber für die Zuschauer, die mich von meinen Streams oder so kennen, würde mich wahrscheinlich sehen. Auf Englisch sage ich dann Steel, aber hier passt das schon sehr gut so.
Okay, und dein zweiter Name ist aus Korsika, also Anthony.
Ja.
Aber da sind wir mal großzügig. Ja, also vielen Dank erstmal, dass du dich bereit erklärt hast für das Interview. Du bist ja auch ein international bekanntes Gesicht im Schach und deswegen freut es mich umso mehr.
Ja, es freut mich auch. Also ich habe nicht so oft die Gelegenheit, was auf Deutsch zu machen. Deshalb mein Deutsch ist auch ein bisschen nicht mehr ganz so gut, wie es mal war. Aber ich bin glücklich über die Gelegenheit heute.
Und ich habe gelesen, dass du in Zukunft noch öfters Gelegenheit haben wirst, Deutsch zu sprechen. Denn du hast auf Facebook vor ein oder zwei Tagen gepostet, dass für dich ein Umzug nach Deutschland bevorsteht. Wohin soll es denn gehen und warum?
Ja, also es soll nach Hamburg gehen. Ich bin gerade schon jetzt in Hamburg seit sechs Wochen sowas. Ich war vorher in Amsterdam. Davor war ich oft zu Hause, aber viel unterwegs. Und jetzt halt mit der Corona-Krise hat es mich ein bisschen verbannt auf einen Platz. Ich bin nicht mehr so viel unterwegs wie vorher. Und mein Freund und ich, wir suchen eigentlich ein Zuhause. Wir sind ein bisschen rumgereist. Wir waren, wie gesagt, ein paar Monate in Amsterdam. Und dann dachten wir uns, wir testen mal Hamburg aus und gefällt uns gut hier. Ich habe schon 2016 hier gewohnt, als ich für Chess24 arbeitete. Und ja, deshalb sind wir jetzt mal die nächsten paar Monate bis zum mindestens März hier in Hamburg, im schönen Hamburg.
Das ist schön. Willkommen in Deutschland.
Danke.
Erzähl doch mal über die damalige Zeit bei Chess24. Was hast du da gemacht und warum hast du wieder aufgehört eigentlich?
Gute Frage. Also mit Chess24 damals, eigentlich ist das ziemlich plötzlich passiert. Ich hatte damals noch nicht so viel Erfahrung in der Schachwelt. Also ich hatte bei ein paar Turnieren schon kommentiert und gearbeitet. Und es kam einfach so, ich habe 2015 meinen Uni-Abschluss gemacht. Und weil ich danach halt mehr Zeit hatte, ich kannte damals war Ilya Zaragatsky. Ich weiß, der war auch schon Gast bei dir. Der war damals der Big Boss und ich kannte Ilya von früher. Und sie hatten halt ein paar Stellen frei. Und dann habe ich für Chess24 Content gemacht und auch Kommentierung und solche Sachen. Und ja, war eine super Zeit. Warum es aufgehört hat, ist eine gute Frage. Es sollte eigentlich nicht so. Es war damals viel in meinem Leben los und auch bei Chess24 kamen um die Zeit ein paar Änderungen und dann hat das sich irgendwie nicht mehr so ergeben. Aber wir haben uns natürlich im Guten getrennt und ich habe auch nachher noch manchmal Freelance für sie Sachen gemacht und vielleicht in der Zukunft, wer weiß.
Ja, also Hamburg ist ja auf jeden Fall eine tolle Schachstadt mit dem Hamburger Schachclub und Chessbase und Chess24, also da findest du sicherlich eine Tätigkeit. Aber lass uns nochmal ein bisschen auf deinen früheren Bezug zu Deutschland eingehen. Du hast nämlich in einem Video mit Jan Gustafsson erzählt, dass du als kleines Mädchen mit 10 oder 11 Jahren mal in Dortmund beim Sparkassenturnier warst und ja, das hat dich auch so ein bisschen inspiriert, glaube ich, ne? Und da hast du einen Spieler gesehen, den du seitdem toll findest.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin auch beeindruckt. Ich bin beeindruckt von deiner Vorbereitungsarbeit. Also ich glaube, das war 2002, war eigentlich das erste Mal, dass ich so einem Elite-Turnier live beibewohnt habe. Ich war damals mit meinem Vater. Mein Vater hat mir auch Schach beigebracht. Wir sind dafür 2-3 Tage nach Dortmund gefahren. Und ich weiß noch genau, ich hatte das Turnierprogramm, wo ich alle Spieler nach ihren Partien ließ ich denen nach oder lauerte ihnen auf, um ein Autogramm zu bekommen. Und da wurde ich ein Riesenfan von Alexander Morozevic. Er hatte an einem von den Tagen, als ich da war, ich weiß nicht mehr genau gegen wen, aber er hatte eine tolle Angriffspartie gewonnen und ich war super beeindruckt. Er war auch super nett. Als ich ihn für ein Autogramm fragte und ja, seitdem eigentlich war das einzige Schachidol, was ich jemals hatte.
Ja, schön. Ja, der war ja auch früher, glaube ich, Nummer 2 der Welt oder so, ne?
Ja, genau. Ja, er war Nummer 2 und ich habe sogar vor kurzem erfahren, weil ich habe witzigerweise vor ein paar Wochen ein Match mit ihm organisiert auf Twitch und da habe ich da nochmal genau reingeschaut. Er war sogar ganz kurz virtuelle Nummer 1.
Ah, okay.
Zu dem Zeitpunkt, als es nur alle 3 Monate veröffentlicht wurde.
Ja, dieses Match, die Fiona Fight Night, da kommen wir nachher doch noch dazu. Aber ich wollte noch mal über Fiona und Deutschland sprechen. Was ist denn mit der Bundesliga? Da hast du, glaube ich, auch ein Jahr lang mal gespielt in der Frauenbundesliga, aber aktuell nicht, ne?
Ja, genau. Also ich habe, das ging immer so ein bisschen hin und her. Ich habe, als ich jünger war, ich weiß das ja nicht mehr genau, aber habe ich für den SK Holsterhausen in der Frauenbundesliga gespielt. Das war das erste Mal, dass ich in Deutschland gespielt habe. Ich glaube nur eine Saison oder vielleicht 2 maximal. Und danach länger nicht mehr. Und dann 2009 habe ich in Straßburg ein Jahr lang studiert. Und da habe ich in der Oberliga für Baden-Baden gespielt während einer Saison. Danach wieder länger nicht mehr und letztes Jahr, 2019, habe ich eine Partie für Deizisau bestritten, aber nie was Längeres oder so, aber auch das, wer weiß, vielleicht kommt noch in der Zukunft.
Ja, also ich hoffe, dass wir dich in der Bundesliga auch sehen. Was muss man denn noch über dich wissen? Du hast in London studiert, Eventmanagement. Was war denn das größte Event, das du organisiert hast in deinem Leben? Ein Schachturnier oder...
Ja, witzigerweise habe ich nie während meinem Studium, mein Studium dauerte 3 Jahre und ich habe während der 3 Jahren gar kein Event aufgestellt, weil ich war damals schon so in der Schachwelt drin, dass ich schon während meinen Unitagen ganz oft unterwegs war und ich wusste auch eigentlich schon, obwohl ich das Studium begonnen hatte, wusste ich, dass ich am liebsten was mit Schach machen würde. Und deshalb habe ich da auch nie so viel Fleiß oder Arbeit reingesteckt ins Eventstudium. Das heißt, ich denke, ja, das Größte, was ich organisiert habe, sind wahrscheinlich jetzt die Fight Nights, die mir auch sehr viel Spaß bereiten. Und vielleicht noch nie, ich habe für den 18. Geburtstag meines Bruders habe ich eine große Überraschungsparty organisiert, aber das müsste schon so das Größte sein.
Okay. Ja, also wenn das geklappt hat, dann hat sich das Studium ja auch gelohnt. Okay. Deine Schachanfänge liegen ja, denke ich mal, in Luxemburg. Da bist du ja, glaube ich, aufgewachsen und das Land ist ja nicht so riesig groß. Und ja, erzähl doch mal, ob es da so eine richtige Schachszene gibt, Schachkultur, Schachgeschichte in Luxemburg. Wie ist es da so, schachlich aufzuwachsen?
Ja, also ich denke, es war, die Schachszene ist klein, aber wahrscheinlich doch größer, als viele Leute sich das vorstellen. Also wir haben in etwa, ich hatte das wahrscheinlich nachschauen sollen, aber wir haben in etwa 20 Clubs, Clubber, wie man das sagt.
Sag einfach Vereine.
20 Vereine, ja genau, 20 Vereine in etwa. Und es gibt auch verschiedene Ligen, wie in Deutschland. Und es gibt sogar, ich glaube, 5 oder 6 Divisionen. Das heißt, es ist mehr los, als viele Leute sich das vorstellen. Schach hat aber nicht so eine große Tradition. In Luxemburg auch nicht so viele starke Spieler. Wir hatten einen Großmeister in Alberto David, der jetzt aber leider für Italien spielt. Das heißt, jetzt haben wir wieder keinen. Und es sieht auch momentan nicht so aus, als wäre jemand, der da wirklich nachziehen würde. Das heißt, für mich war das eigentlich ein Glück insofern, dass als ich aufgewachsen bin, war nicht so viel Konkurrenz von in den Mädchenkategorien für die Plätze, für alle Jugend-, Welt- und Europameisterschaften. Aber andererseits denke ich mir, vielleicht hätte ich auch es für auf ein höheres Niveau geschafft, wenn mehr Konkurrenz. Das heißt, Positives und Negatives. Aber es gibt eine Schachszene. Es wird auch in Luxemburg viel gemacht. Als ich aufwuchs, gab es jedes Wochenende ein Turnier, viele Jugendturniere, viele Mannschaftskämpfe. Das heißt, da kann ich mich nicht beklagen.
Ja. Es gibt einen Schachgeflüsterhörer, der Gerd Denzing, der hat mir erzählt, dass es ein schönes Turnier gibt, die Echternacher Open. Kannst du das empfehlen? Ist das ein schönes Turnier auch für Teilnehmer aus Deutschland, aus Rheinland-Pfalz zum Beispiel, mal zum Rüberreisen? Was ist das für ein Turnier?
Auf jeden Fall. Ich denke, Echternach ist sicher das bekannteste Turnier, was wir in Luxemburg haben. Ist sehr praktisch. Echternach liegt nahe an der deutschen Grenze und es wird über 2 Tage gespielt. Und es wird in einer super schönen Abtei, in einer alten Abtei gespielt. Das heißt, man spielt in den Gängen der Abtei und die ersten Bretter spielen im sogenannten Spiegelsaal. Und die Atmosphäre des Turniers ist super. Es ist eine Bedenkzeit. Es ist kein klassisches Schach, aber auch kein super schnelles Schach. Auf jeden Fall, als ich zum letzten Mal da war, ist schon leider länger her, war die Bedenkzeit 45 Minuten pro Partie. Das heißt, man muss sich auch keine Gedanken um seine FIDE-Elo machen. Man kann einfach ein schönes Wochenende in Luxemburg verbringen, in der schönen Abtei. Und auch die Organisatoren sind super nett und es ist immer eine tolle Stimmung bei dem Turnier.
Ja, das klingt auch nach einem schönen Turnier. Und das luxemburgische Tourismusbüro ist sicherlich auch zufrieden, wie du das angeworben hast. Sehr schön. Ja, du hast vorher erwähnt, Nationalmannschaft. Du hast auch 2 Schacholympiaden, glaube ich, gespielt, 2000 oder mehrere. 2006 sogar richtig gut, ne, mit einer tollen Performance am zweiten Brett. Und 2010 bei den Männern. Erzähl doch mal von den Erlebnissen so bei der Olympiade.
Ja, also Schacholympiaden sind es mittlerweile viel mehr als 2. Ich habe 9 gespielt.
Oh.
Eigentlich, ich habe alle gespielt seit 2002. Ich bin immer durcheinander, wie schnell die Zeit vorbeigeht. 2002 habe ich meine erste Olympiade gespielt und seitdem war ich bei allen dabei. Das heißt, dieses Jahr hätte meine 10. Teilnahme sein sollen. Leider nicht. Hoffentlich findet die nächstes Jahr statt. Aber Olympiaden sind immer ein einzigartiges Erlebnis. Und obwohl ich mittlerweile eine Olympiade-Veteranin bin, ist es doch immer wieder auf ein neues, erstmal sein Land zu vertreten. So oft habe ich die Gelegenheit nicht für Luxemburg aufzuspielen. Auch dann die alten Kollegen, die alten Freunde wiederzusehen, sich als Mannschaft zurückzufinden und dann natürlich tausende Leute finden sich da zusammen von allen Ecken, von allen Ländern. Für mich ist das oft eine Gelegenheit, alte Freunde wiederzusehen. Es gibt viele Spieler, die ich eigentlich nur bei der Olympiade jedes zweite Jahr treffe. Und es ist auch für mich immer emotional zurückzudenken an meine erste Olympiade 2002 mit 13 Jahren. weil ich noch immer wie im Dortmund-Fieber lauerte ich den Spielern auf für Autogramme. Und dann hat sich das natürlich mit den Jahren verändert. Und wie du meintest, 2006 war dann mein Olympiade-Höhepunkt, als ich die Goldmedaille am zweiten Brett gewann.
Ja, und jetzt lauerst du den Stars nicht mehr mit Autogrammkarten auf, sondern mit dem Mikrofon als Pressemitarbeiterin. Ja. Bei der Online-Olympiade habt ihr nicht mitgespielt, ne? Die jetzt vor einigen Wochen gespielt wurde mit Luxemburg.
Ja, genau, leider nicht. Es war einfach, weil es das erste Mal war, wussten die Leute nicht genau, wie wird es ablaufen, wie viele Spieler brauchen wir. Viele unserer Spieler waren damals im Urlaub und auch die Jugendbretter, glaube ich, bereiteten ein paar Probleme, machen dann ein paar Probleme, weil wir einfach nicht bei den Jugendbrettern so viel Auswahl haben. Das heißt leider nicht, aber ich hoffe, dass wenn nochmal eine Online-Olympiade stattfindet, dass wir dann dabei sind. Ich hätte auch gespielt, wenn wir eine Mannschaft gehabt hätten, aber hoffentlich das nächste Mal.
Ja. Also das hoffe ich auch für dich. Ich hatte ja ein Interview mit der Lara Schulze, die hat ja für Deutschland gespielt und die hat auch gesagt, dass es natürlich nicht so toll war wie eine normale Olympiade, aber trotzdem ein schönes Erlebnis.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann habe ich noch eine Info und zwar aus dem Podcast mit Ben Johnson, dem Perpetual Chess Podcast, da warst du ja auch schon zu Gast. Mhm. Und dem hast du erzählt, dass du einen Schachverein in Luxemburg gegründet hast mit einem netten Namen. Und zwar den Smashing Pawns. Bist du da noch engagiert? Und was ist die Geschichte dahinter eigentlich, dass du einen Verein gegründet hast?
Ja, also die Geschichte dahinter, wir haben den Verein, ich glaube 2009, 2010 so um den Dreh gegründet. Und wir waren einfach eine Gruppe von Freunden, eigentlich meine besten Freunde. Wir kennen uns schon vom Jugendalter an, sogar Kindheitsalter. Und wir hatten schon länger mit dem Gedanken gespielt, es wäre witzig, wenn wir eine eigene Mannschaft hätten. Und dann irgendwann wurde aus dem Witzeln halt mehr und es kamen immer mehr Leute zusammen, die dazu unserem Verein zutreten würden und auch das unterstützen. Und dann ja, 2009 oder 10 war es dann soweit und die Smashing Pawns wurden offiziell gegründet. Ich bin immer noch Vizepräsidentin vom Verein, aber leider momentan nicht mehr so aktiv, weil ich halt einfach sehr wenig in Luxemburg unterwegs bin.
Hm, okay. Ja, dann lass uns mal drüber sprechen, wie du so gut geworden bist, wie du dich verbessert hast. Und da habe ich gelesen, dein Trainer war Vlastimil Jansa, ein Tscheche, der auch unter anderem David Navarra trainiert hat. Wie war denn so die Zusammenarbeit mit ihm? Was ist er für ein Trainertyp? Wie hast du von ihm profitiert?
Also ich denke immer noch, wenn ich zurückblicke auf meine Karriere, dass ich eigentlich Vlastimil Jansa alles zu verdanken habe. Ich habe mit ihm gearbeitet, er war Nationaltrainer der Luxemburger Mannschaft und ich habe angefangen mit ihm zu trainieren im Jahr 2000, als ich 11 war. Und das ging dann bis zum Jahr 2007 hat er aufgehört, Luxemburg zu trainieren und wurde wieder tschechischer Kapitän bei der Olympiade. Aber die 7 Jahre mit ihm habe ich so viel gelernt. Er ist natürlich eine Schachlegende. Er war in seinem besten Alter einer der besten Spieler der Welt. Und es war immer so, ich werde nie vergessen, als wir uns immer als wir zusammenkamen, er war auch immer dabei bei den Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, war er immer unser Trainer. Und jedes Mal, als wir entweder eine Partie vorbereitet oder analysiert haben, er hat es nie so groß am Hut mit Computern. Aber es war einfach so, er kannte einfach alles. Und das bis zum heutigen Tag bin ich immer noch verwundert und geblufft. Einfach wie viel er kannte. Jedes Mal, auch wenn ich zu ihm kam und mit einer Frage, die er nicht erwartete, was soll ich hier gegen das oder das spielen? Und er hatte immer eine Antwort auf alles und dann konnte er mir eine Variante zeigen und dann meinte er, ja, das hier ist eine Partie von dem gegen dem von Jahr 1971 und für mich war er sogar, würde ich sagen, fast wie eine Vaterfigur. weil wir halt über die Jahre so viel Zeit miteinander verbrachten. Und er ist einfach nicht nur eine Schachlegende, aber so ein lieber Mensch. Und also ich schätze mich sehr glücklich darüber, dass ich die Gelegenheit hatte, dass er mir damals in meiner Kindheit alle Basiskenntnisse beibrachte.
Ja, also der scheint ein richtiges wandelndes Schachlexikon zu sein.
Ja, genau.
Ich habe da noch eine konkrete Schachfrage, und zwar, ich habe natürlich über Vlastimiljanza vorher mal so, mich so ein bisschen informiert und da gelesen, dass der so Anfang der 70er Jahre einen Test zur Messung von Schachbegabung erfunden hat, den er bei tschechischen National- oder Nachwuchsspielern anwandte. Und ein Bestandteil davon ist das Springerproblem. Das kennst du bestimmt. Also das besteht darin, dass man für einen Springer auf einem leeren Schachbrett eine Route finden muss, sodass jedes Feld genau einmal besucht wird. Hat er dich das auch machen lassen? Ich habe das nämlich mal versucht und habe das nicht hingekriegt. Gibt es irgendwie einen Trick? Kennst du das?
Nee, witzigerweise bringst du mir hier was bei. Ich wüsste von der ganzen Geschichte gar nichts.
Das steht auf Wikipedia, auf seiner Wikipedia-Seite.
Ich denke, dass er dann das wahrscheinlich... entweder dachte er, die Luxemburger, die schaffen das alle nicht.
Oder er hat gedacht, du schaffst es sowieso. Eins von beidem.
Ja, oder er hätte das vielleicht mittlerweile aufgegeben, aber nein, das wusste ich von ihm nicht. Ich habe es aber auch, das Springer-Problem, unabhängig irgendwo gesehen und ich hatte es auch versucht, aber ja, sehr, sehr schwierig. Also für alle Zuhörer, die das beim ersten Mal schaffen, da wäre ich sehr beeindruckt.
Okay, ja, vielleicht ist es auch nicht von ihm, aber... Ja, ich werde das am Ende des Podcasts nochmal klarstellen.
Und ich auch.
Richtig recherchiert habe oder nicht. Aber okay, also dann bin ich zumindest beruhigt, dass du sagst, dass es recht schwer ist. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, das zu versuchen. Ja, apropos Training. Du bist ja auch Trainerin. Du hast mir erzählt, dass du gerade vor unserem Interview noch ein Kind trainiert hast. Das heißt, du gibst auch selbst Schachunterricht. Trainierst du denn am liebsten Kinder oder war das jetzt Zufall?
Ja, also war jetzt kompletter Zufall. Das war eigentlich einer meiner ersten offiziellen Stunden. Also ich habe eigentlich Schachtraining, ich habe viel gemacht mit Schach, aber Training war was, wo ich mich lange gesträubt habe und auch jetzt. Ich habe ein Profil auf der neuen Seite coaches.com. Das ist eine Partnerseite von Chess24. Aber ich bin eigentlich momentan noch sehr glücklich darüber, dass das keine regelmäßige Sache hier ist. Hier war das jetzt wirklich ein Zufall. Es war ein Teil einer Trainingkampagne. Das heißt, wenn ich aushelfen kann, falls ich in Zukunft trainieren sollte, würde ich lieber das wahrscheinlich mit Kindern oder Anfängern machen. Ich bin jetzt nicht so begeistert um die große Vorbereitung jetzt also ich würde mich mehr dann eher auf Partien analysieren, spezialisieren oder so, eher als auf Eröffnungsvorbereitung oder solche Sachen. Aber ich denke auch allgemein, dass ich nicht so viel als Trainerin unterwegs sein werde.
Okay, kannst du noch mal was über diese neue Plattform sagen, Coaches, weil das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört.
Also Coaches hat gelauncht vor etwa 2 Monaten, glaube ich, Ende Juli, falls ich mich nicht irre. Ist wie gesagt Teil der Chess24-Familie und es ist eigentlich die erste Plattform, die ganz auf Coaching spezialisiert ist. Was daran besonders ist, vorher für Training brauchte man sowohl Skype als auch eine der Schachplattformen und dann Bezahlung ging nochmal über eine andere Plattform. Und hier ist jetzt alles unter einem Dach. Das heißt, man braucht nur Coaches, dann da gibt's natürlich das Schachbrett, aber es gibt auch, der Videocall findet auch auf der Plattform statt und auch auch die Bezahlung und Buchung. Man kann sehen, wann ist ein Coach, wann kann man den buchen, wann ist er frei, wie viel kostet der. Das heißt, es ist alles einfach, finde ich eine super Idee, alles auf einer Plattform zu finden.
Ja, also unglaublich, was gerade an Angeboten auf den Markt kommen. Das ist wirklich eine gute Zeit, um Schach zu spielen momentan.
Ja.
Sprechen wir doch mal über dich als Spielerin. Wie hältst du es denn mit Eröffnungen? Was würdest du den Zuhörern raten? Soll man lieber ein enges Repertoire haben, also immer die gleiche Eröffnung spielen, mit dem Vorteil, dass man sich da auskennt? Oder soll man lieber variabler spielen? Wie hast du das gemacht?
Also ich denke, da fragst du ganz die falsche Person. Meine Eröffnungen sind nämlich eine Katastrophe. Auch da habe ich nochmal das Glück, dass ich, weil ich damals mit Großmeister Jansa so lange gearbeitet habe, dass ich die Eröffnung, die ich damals lernte, dass ich da glücklicherweise auf ein altes Grundkenntnis zurückgreifen kann oft, aber meine Eröffnung, also da bin ich nicht die richtige Person, Leuten Tipps zu geben. Momentan spiele ich ja sowieso nicht mehr viel, wegen der Krise sowieso nicht mehr viel Live-Schach. Aber auch vorhin schon, die letzten Jahre, ich würde sagen seit 2015, bis 2015 habe ich sehr, sehr viel gespielt, sogar vielleicht zu viel. Zwischen 2009 und 2014 hatte ich immer so um die 100 klassische Partien pro Jahr. Fast im Nachhinein denke ich, das war zu viel. Und dann habe ich auch ein bisschen mehr Zeit mit Eröffnungen verbraucht, aber trotzdem nicht so viel, wie ich hätte sollen. Und heutzutage, jedes Mal, wenn ich eine klassische Partie spielen muss, bereite ich eigentlich fast jedes Mal was anderes vor, weil ich vieles vergessen habe und weil ich vor allem verhindern will, dass die Gegner sich vorbereiten können. Aber auf jeden Fall müsste ich da mehr Arbeit reinstecken, auch um die alten Kenntnisse wieder aufzufrischen.
Ja, also ohne Arbeit geht's halt nicht. Aber vielleicht kannst du ja, wenn du jetzt wieder in Hamburg bist, dich ein bisschen bei Jan Gustafsson coachen lassen. Der ist ja Eröffnungsexperte.
In der Eröffnungsklinik.
Genau, ja. Hast du denn eine Lieblingspartie von dir selbst auch?
Ich denke wahrscheinlich meine Lieblingspartie, das war das erste Mal, als ich gegen einen internationalen Meister gewonnen habe. Ich habe immer noch keinen Großmeister-Scalp. Ich hoffe, das kommt noch. Und das war im Jahr 2000. Wann war das? Es war gegen Natascha Bojkovic. Na, ich schaue das schnell nach.
Da kann ich die Zwischenzeit nutzen, nochmal über das Springer-Problem zu sprechen. Also der Vlastimil Jansa hat das wirklich in seinen Test eingebaut. Aber das Springer-Problem gibt es schon seit dem 9. Jahrhundert. Also das ist schon uralt und schon lange bekannt. Aber er hat es auch eingebaut. Insofern ja, haben wir jetzt dieses Rätsel gelöst.
Super. Ich werde ihn dann auch sicher das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, danach fragen. Ich habe mittlerweile die Partie gefunden. Das war beim Europacup im Jahr 2009. Ist also auch schon länger her. Und sie war, also meine Gegnerin ist eine Frau, Natascha Bojkovic. Sie hatte aber den ganzen EM-Titel und hatte eine Elo von über 2400. Und die Partie ist mir so liebend in Erinnerung geblieben, weil es halt das erste Mal war, dass ich einen EM besiegt habe, auch weil der Schluss wahrscheinlich mein Lieblingszug ist, den ich jemals gespielt habe. Wenn die Zuschauer oder die Zuhörer sich die Partie ansehen wollen, ich rede einfach vom letzten Zug, also im 43. Zug. Vielleicht können Sie einfach ich sage den Zug nicht, dann können Sie selbst rätseln. Ist sowas wie ein taktisches Problem, dann können Sie den Zug selbst finden.
Okay, also ich verlinke das dann auf jeden Fall auf YouTube auch. Es gibt auch einen YouTube-Kanal von Marto Jelic, vielleicht kennt ihn der eine oder andere Hörer. Und der hat in den letzten Wochen auch einige Partien von dir analysiert auf YouTube. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast überhaupt.
Ich habe das mitbekommen, nur weil jemand in meinen Streams meint, hat jemand den Link geschickt und ich hatte das bis dahin nicht gesehen und ich kann dir auch nicht erklären, wodurch das bedingt war, dass er so viele Partien von mir angeschaut hat. Eine witzige Überraschung, aber ich weiß nicht, wie es kam.
Ja, also da hat er eine ganz tolle Partie analysiert von dir gegen Sylvia Johnson oder Johnson bei den Reykjavik Open 2010. Da hast du mit der Dame und mit beiden Türmen auf der G-Linie Druck auf G7 aufgebaut und dann noch den Haarbauern zur Hilfe genommen. Das war also ein ganz toller Angriff. Also an die Zuhörer, das könnt ihr euch auch mal angucken.
Ja, die Partie ist auch Das ist auch witzig, weil mein Freund hatte mal, der wollte einen Videofilm über Schachmotive. Und dann hat er irgendwo online so gesucht, ich weiß nicht mal wo, irgendwo kann man eingeben, so nach verschiedenen Mustern zu suchen. Und dann kam die Partie da auf und ich hatte die ganz vergessen. Und dann kam sie nochmal in dem Matej Jelic-Video und das ist auch, ja, auch eine gute Erinnerung.
Jetzt hast du zweimal von deinem Freund gesprochen, jetzt muss ich natürlich fragen, dein Freund ist auch Schachspieler, kennen wir den? Dürfen wir den kennen?
Ja, ihr dürft ihn kennen, ja, er ist auch Schachspieler. Er ist Schachtrainer, er heißt Alex Astane Lopez und ist internationaler Meister aus Irland.
Ah, okay, ja, der war auch auf dem Bild zu sehen, dass du vor ein paar Wochen in Hamburg geschossen hast.
Ja, genau, der streamt auch manchmal mit mir und ja, wie gesagt, er ist auch auf Court Chess da ganz aktiv unterwegs.
Ja, dann wünsche ich euch natürlich das Beste.
Dankeschön.
Lass uns nochmal kurz über den Titel sprechen. Also du bist WIM. Hast du noch das Ziel, WGM oder IM zu werden oder hast du das ad acta gelegt?
Ich denke, IM ist, muss ich mir eingestehen, ich bin jetzt in meinen 30ern. Ich glaube, das ist jetzt zu spät. WGM pendle ich oft hin und her, dass ich denke, ich möchte den noch machen. Und dann, dass ich doch denke, ich bin immer schachlich ziemlich faul gewesen. Und ich weiß nicht, ob ich es, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich es in mir habe, nochmal da Gas zu geben und nochmal alles aufzufrischen. Ich habe schon so lange nicht mehr an meinem Schach gearbeitet. Es ist auch, liegt wahrscheinlich auch daran, dass, weil mein Leben sich so viel um Schach dreht, mit den Streams, mit den Turnieren, dass ich oft nicht, wenn ich Freizeit habe, Lust habe, noch an meinen Eröffnungen oder an meinen taktischen Fähigkeiten oder an meinen Endspielen zu arbeiten. Das heißt, wer weiß, vielleicht wenn ich ein, zwei gute Turniere spielen würde, vielleicht würde ich ihn dann nochmal in Angriff nehmen, aber mittlerweile ist mir das nicht mehr so wichtig. Also wäre schön, wenn es klappen würde, aber wenn nicht, ist auch kein Weltuntergang.
Ja, du hast ja auch einen anderen und erfolgreichen Weg im Schach jetzt eingeschlagen mit deinen Kommentierungen und den Videoblogs. Ja, also das ist für uns Zuschauer ja eigentlich schöner und spannender, als wenn du jetzt 200 Elo-Punkte mehr hättest.
Genau, und mir macht es auch mehr Spaß, als an meinem Schach zu arbeiten.
Ja. Wenn man deine Videoblogs, also wir sprechen natürlich noch später ausführlich, aber wenn man die sieht oder auch deinem Facebook-Kanal folgt, dann findet man ein Motiv oder Thema immer wieder. Und damit meine ich gar nicht Schach oder Reisen, sondern das Thema Freundschaft. Also du suchst häufig Freunde und bist, glaube ich, auch gerne in Gesellschaft mit anderen Schachspielern. Ja, sind Schachspieler für dich die besten Freunde, weil sie dich besser verstehen?
Ich weiß nicht mal, ob es ist, weil sie mich besser verstehen. Es ist, denke ich, eher so, dass ich schon seit so einem jungen Alter Schach spiele. Das heißt zum Beispiel meine zwei besten Freunde, Gilles und Tom, sind zwei luxemburgische Schachspieler, die sogar heute nicht mehr so viel spielen. Aber wir haben uns halt damals, ich habe die kennengelernt, als ich 9 oder 10 Jahre alt war. Und dadurch, dass wir halt all diese Jugendmeisterschaften für Luxemburg zusammen bestritten haben und jedes Wochenende war ein Turnier, ich denke, es war eher so, dass man so viel Zeit miteinander verbringt. Witzigerweise, du meintest, versteht man Schachspieler besser oder verstehen die dich besser? Wir haben, meine besten Freunde und ich haben schon oft darüber gesprochen, dass wenn es nicht wegen dem Schach wäre, dass wir uns eigentlich wahrscheinlich gar nicht so gut verstehen würde, weil wir sind ziemlich verschiedene Menschen. Aber ja, wir sind halt irgendwie so zusammengewachsen und all die Erfahrungen, die man zusammen macht in der Kindheit und dann in der Jugend, ich denke, die haben einfach einen sehr starken Bund, einen sehr starken Bogen kreiert und ja, auch nachher in der Schule, natürlich habe ich auch Freunde außerhalb der Schachwelt, aber ich denke, da sind nur sehr wenige zurückgeblieben, so vom Lyzeum, wie sagt man das, in der Hochschule?
Gymnasium? Oder meinst du die Uni?
Ja, nee, ich meine vor der Uni.
Gymnasium.
Ja, also vom Gymnasium habe ich immer noch eine Handvoll guten Freunden, aber ich denke, sehr oft trennen sich da einfach die Wege später. Und mit dem Schach, der hält uns halt auf demselben Weg und man trifft sich immer wieder. Und ja, für mich ist das natürlich auch ein großer Teil, warum ich das mein Leben in der Schachwelt jetzt so sehr mag. Ich habe sehr viele Freundschaften geknüpft. Simon Williams ist natürlich einer, den man nennen muss. Wir haben sehr viele Sachen zusammen gemacht. Ich habe auch länger in England gewohnt. Und auch die Leute, auch wenn wir uns nicht so oft sehen, ist es doch immer schön, wenn man sich auf einem Schachturnier dann wiederfindet. Und ja, ich habe jetzt sehr lange, ich werde immer ein bisschen emotional, aber ja, ich habe sehr viele Freundschaften in der Schachwelt, die mir sehr viel bedeuten.
Ja, und die gemeinsame Zeit, die verbindet eben auch einfach. Ja.
Ja.
Ja, du bist ja auf Reisen sehr viel unterwegs. Erzähl doch mal jetzt, wenn du auf ein Turnier fährst, dann ist das ja nicht immer als Spielerin, sondern als Pressemitarbeiterin. Das heißt, man kann dich sozusagen buchen als Press Officer und du arbeitest dann da so mit dem lokalen Mediateam zusammen oder wie genau funktioniert das?
Ja, also ja, fast so, wie du es gesagt hast. Ich bin ja, wie gesagt, Freelancerin. Das heißt, eigentlich fast immer sind es dann die Turnierorganisatoren, die mich anschreiben. Oder mittlerweile ist es so, fast alle Turniere, bei denen ich arbeite, habe ich schon das Jahr vorher und dann kommt man halt oft einfach immer zurück und auf meiner Seite versuche ich halt vielleicht, wenn ich mehr Zeit habe, Turniere zu finden, die ich vielleicht anschreiben könnte, suchen die vielleicht noch jemanden, der dies oder das machen könnte. Ich mache ja auch verschiedene Sachen. Manchmal kommentiere ich. Mache ich das ganze Social Media, das heißt Twitter, Facebook. Aber mittlerweile sind auch viele Turniere, die ein größeres Budget haben. Zum Beispiel letztes Jahr bei der Isle of Man, beim Grand Swiss Turnier, was ja ein Qualifikationsturnier war für das Kandidatenturnier, wurde ich gebucht, fast ausschließlich, um Interviews zu machen. Das heißt, auch jetzt für solche Sachen gibt es mehr Raum. Und es gibt immer mehr Möglichkeiten. Jetzt natürlich mit Twitch, mit dem ganzen Aspekt von der Streamwelt kommen nochmal Sachen hinzu, auch das Vloggen, die Videoblogs. Werfe ich auch manchmal rein, wenn ich Turniere anschreibe und ich meine, ich könnte auch einen Vlog machen. Das heißt, es gibt sehr viele Möglichkeiten, aber in den meisten Fällen schreiben halt die Turnierorganisatoren mich an und ja.
Wie hat es eigentlich angefangen? Am Anfang warst du ja nur Spielerin. Wie bist du denn da reingerutscht in diese Szene?
Ja, es war eigentlich war das sehr witzig. Das war 2014. Ich meinte ja schon vorher, dass ich eigentlich ein paar Jahre, glaube ich, zu viel gespielt habe. Und 2014 irgendwann hatte ich gar keine Lust mehr auf Spielen. Ich hatte so viel gespielt. Und ich sollte in Island beim Reykjavik Open mitspielen. Und auch Island wieder sind sehr gute Freunde von mir. Ich kannte die schon länger. Ich habe öfter da gespielt. Und dann 2014, weil die haben mir ein bisschen Konditionen geboten. Ich habe da immer das, glaube ich, das Hotel bezahlt bekommen. Und ich meinte dann zu denen, wäre es in Ordnung, wenn ich dieses Jahr komme, aber anstatt zu spielen, würde ich euch helfen in der Organisation. Und ich hatte eigentlich gar nicht kommentieren im Sinn, weil ich hatte noch nie kommentiert. Und dann die meinten, ja klar, super, machen wir. Und ich dachte, ich würde nur Social Media machen und Fotos nehmen, Artikel schreiben. Aber als ich dann ankam, hat sich herausgestellt, dass ich auch kommentieren würde. Und ja, so hat das dann angefangen. Das war mein erster Job. Und dann der nächste große Job kam eigentlich erst, der kam dann 6 Monate später bei der Isle of Man. Und dann so hat das dann angefangen. Am Anfang ziemlich zufällig. Und dann, es ist eine kleine Welt auch. Es gibt nicht so viele Kommentatoren oder Leute, die das machen, was ich mache. Das heißt, das spreche ich dann rum und oft ist das ein bisschen wie eine Schneekugel oder wie sagt man das, dass sich halt dann immer mehr Gelegenheiten ergeben.
Ja, Schneeballeffekt meinst du, glaube ich, ne?
Ja.
Du hast das Kommentieren angesprochen. Was mich immer wundert, wenn ich sehe, wenn jemand kommentiert, ist, dass die Kommentatoren keine Engine zum Analysieren benutzen. Du ja, glaube ich, auch nicht, ne? Warum macht ihr euch das da immer so schwer?
Ich glaube, es ist einfach, es macht keinen Spaß. Die Engines, die verwirren uns den Spaß. Kommentieren dauert sehr lange, 5 Stunden. Und ich glaube, es ist erstmal wichtig für uns. Aber wenn wir keinen Spaß haben, haben die Zuschauer auch keinen Spaß. Ich glaube, das ist so eine Daumenregel. Und halt einfach nur Engine Lines abzulesen oder sie abzulesen und versuchen, es zu verstecken, macht nicht so viel Spaß. Vor allem, ich habe schon Simon vorher angesprochen, er ist wahrscheinlich der Mensch, mit dem ich am meisten zusammen kommentiert habe. Und vor allem Simon mit seinem Stil. Wir haben so viel Spaß ohne die Engines. Wir schauen uns so viele verrückte Varianten an. Die meisten sind natürlich komplett falsch. Aber trotzdem macht uns Spaß und macht den Zuschauern Spaß.
Ja, also wenn ich mir Varianten anschaue, sind die sicherlich noch falscher als die von euch. Insofern lernt man da bestimmt mehr.
Und vor allem, ich meine, die Zuschauer haben ja die Engine zu Hause. Ich bin auch einer von den faulen Zuschauern, wenn ich zu Hause bin und ein Turnier von zu Hause verfolge. Natürlich mache ich das dann auch mit der Engine. Aber wenn man vor Ort kommentiert, macht es doch anders mehr Spaß.
Ja, okay, ja, verständlich. Ja, heute wirst du ja interviewt, aber wir haben ja schon gesagt, du bist diejenige, die normalerweise die Fragen stellt und hattest auch schon ganz, ganz viele Interviewpartner. Wer war denn für dich der interessanteste Interviewgast oder wen interviewst du generell besonders gerne?
Ich denke, okay, Liebling müsste natürlich Ivanchuk sein. Ivanchuk ist einfach so ein einzigartiger Mensch. Er hat immer interessante Antworten und er ist immer so ehrlich. Gibt es das Wort Candid auf Deutsch? Ich weiß nicht, wie man das sagt, aber so eine fast eine kindliche Ehrlichkeit. Ich hatte auch ja, wir haben schon kurz von den Fiona Fight Nights gesprochen, die ich organisiere. Und da hatte ich ein Match organisiert zwischen Ivanchuk und Kamsky. Und eigentlich vorher mache ich nur mit den Spielern aus, wir machen ein kurzes 15-Minuten-Interview nach dem Match. Aber mit Ivanchuk. Irgendwie hatte er erst technische Probleme. Das heißt, wir haben erst das Interview mit Gata gemacht. Und dann ging Gata raus aus dem Call und dann kam Ivanchuk dazu. Und die Leute waren so begeistert und es war schon ziemlich spät. Ich glaube, es war schon 1 Uhr nachts in der Ukraine. Aber einfach, er meinte immer, ich habe ihm immer die Gelegenheit gegeben und ich meinte, wenn du gehen willst, ist okay. Und er meinte mir, nee, ist gut, ist gut. Und schlussendlich dauerte das Interview so 1,5 Stunden. Und das war erst vor kurzem, ist aber eine tolle, tolle Erinnerung. Und er ist auch einfach ein Mensch mit so interessanten Geschichten und einfach, ja, einzigartig.
Ja, dann lass uns doch gerade mal über diese Fionas Fight Night nochmal sprechen, die du gerade angesprochen hast. Das läuft auf Twitch und wie läuft das genau? Du lässt da immer 2 Spieler gegeneinander antreten, oder?
Ja, genau. Also das ist noch ein ziemlich neues Format. Ich glaube, die erste Fight Night war im Mai oder Juni dieses Jahres. Die Idee ist, ich hatte das Glück, einen Sponsor zu finden für die Matches. Und das ermöglicht mir eben, große Events auf meinem Twitch-Channel zu organisieren. Bis dahin hatte ich nie richtig was Größeres gemacht. Das erste Match war auch eines der größten. Es war, ich weiß nicht, ob du das damals verfolgt hattest oder vielleicht die Zuhörer, aber auf Leechers, wo ich meistens meine Streams mache, gab es den Mystery Man Konivlad. Konivlad hatte während ein paar Monate viele Turniere gewonnen und niemand wusste, wer ist Konivlad. Und die erste Fight Night, Fionas Fight Night, war Mamed Yarov gegen Konivlad, wo er sich dann wie sagt man das?
Enttarnt.
Enttarnt hat. Und das war Vladislav Artemiev. Und das war ein sehr tolles Match. Wir hatten ein paar tausend Zuschauer, was ich eigentlich auf meinem Channel noch nie hatte. Das heißt, eine tolle Gelegenheit. Und ja, ich suche halt immer zwei Spieler aus, die ich denke, wo ich denke, es würde ein interessantes Match sein. Und es können auch verschiedene Formate sein.
Und den Held aus deiner Kindheit, Morozevic, hast du auch dafür wieder gewonnen, ne?
Ja, genau, der war der Letzte, also das war jetzt für eine Fight Night Nummer 4, wir hatten erst 4. Und der hatte vor 2 Wochen in etwa gegen Huyi Fan gespielt. Und ich dachte, es würde ein sehr enges Match werden, aber Morozevic hat das Match dann doch dominiert.
Okay. Ja, generell Twitch und ist ja momentan jetzt gerade durch Corona ziemlich groß geworden. Du hast auch vor kurzem für Chess Tech ein Webinar gegeben zur Frage, wie man einen Twitch-Kanal aufbaut und damit Geld verdient. Ja, wie macht man denn das, ganz kurz gesagt?
Kurz gesagt verdient man Geld entweder durch Abonnenten, die bezahlen. Das heißt, im Gegenzug zu YouTube, YouTube sind ja alle Subscribers. Aber auf Twitch gibt es einen Unterschied zwischen Followers und Subscribers. Das heißt, ein Follower auf Twitch ist eigentlich ein Subscriber auf YouTube. Der drückt nur den Knopf, kostet nichts, und der erfährt dann, wenn mein Kanal live ist. Ein Subscriber kostet $5 im Monat und ich bekomme, der Streamer bekommt davon die Hälfte. Twitch nimmt sich die Hälfte, das heißt, man verdient vom Stream von den Subscribern und dann können die Leute noch Donations machen im Channel.
Hm. Meinst du, das ist ein großer Markt? Weil ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland nur 2 oder 3 erfolgreiche Kanäle auf Twitch gibt, die vielleicht auch damit Geld verdienen. Also Georgios Solaidis als The Big Greek und dann Niklas Huschenbeet, vielleicht noch Elisabeth Pätz, aber die anderen sind eigentlich ziemlich klein. Täuscht der Eindruck oder wie siehst du das?
Nee, also ich bin da einverstanden mit dir. Es ist nicht einfach. Ich denke auch, dass die Amerikaner, die Nordamerikaner einen großen Vorteil haben, weil es einfach mehr eine, ich glaube, es ist mehr eine Kultur, diese Twitch und Streams. Und ich habe mich auch damit schon mit anderen europäischen Freunden unterhalten. Ich denke, wir haben es schwieriger. Ich meine, es ist auch nicht mein Hauptjob. Es ist sehr schwierig, davon einen Vollzeitjob daraus zu machen. Aber ich denke, wenn man es gut macht, so wie die, du angesprochen hast, und es man auch mit deinem guten YouTube-Kanal vereinen kann, dann kann es auf jeden Fall, kann man was draus machen.
Und dein eigener Kanal, Fionchetta, der läuft ja auch ganz gut. Du bist auch auf diesem berühmten Cover von der Zeitschrift Chess Life drauf, auf der alle aktuellen Schachstreamer drauf sind, also mit Hikaru Nakamura zum Beispiel. Ja, inwiefern hat denn dieser Corona-Schachboom deine Aktivitäten und dein Schachleben vielleicht sogar verändert?
Ja, auf jeden Fall sehr viel. Ich habe vorher ziemlich regelmäßig gestreamt, aber natürlich nie so viel wie die letzten 6 Monate. Ich sehe natürlich die Statistiken auch auf meiner Twitch-Seite, wie viele Stunden habe ich gestreamt. Und sowohl die Zeit, als ich live war, aber auch die Zuschauer, habe ich sehr viel dazu gewonnen. Und es ist auf jeden Fall ein klarer Trend nach oben. Ich denke, gerade hat schon wieder die niedrige Welle ein bisschen angefangen, dass momentan das Ganze sich wieder ein bisschen beruhigt. Aber es wird sehr interessant sein, zu sehen, wie das sich in Zukunft entwickelt.
Ja, also wie gesagt, es gibt immer ganz tolle Angebote und schauen wir mal, wo uns das noch hinführt. Welche Kanäle hast du denn noch? Wo bist du am aktivsten?
Ich denke, am aktivsten bin ich auf jeden Fall auf Twitch. Ich habe auch noch einen YouTube-Kanal unter demselben Namen, Fionchetta. Da bin ich nicht so aktiv, wie ich es möchte. Liegt auch viel daran, dass ich Probleme hatte, einen Editor zu finden oder jemand, mit dem ich gut zusammenarbeiten könnte. Ist aber noch in Planung. Also ich plane noch einen Angriff mit meinem YouTube-Channel.
Okay, auf Instagram habe ich dich auch gefunden, ja. Und auf Facebook, also bist eigentlich überall, wo man sein muss. Twitter sowieso.
Ja, alle Social Medias, Facebook. Ich hatte das große Glück, dass Fioncata witzigerweise der Name hat lange gedauert, bis ich drauf kam, aber ich kam damals in Hamburg 2016 schlussendlich drauf und ich hatte das große Glück, dass der noch überall zu haben war. Das heißt, wenn man Fioncata sucht, ich bin unter dem Namen überall unterwegs.
Genau, du bist die einzige Fioncata, die es gibt.
Genau.
Deine Videoblogs oder Vlogs, geht es dir da mehr um Reisen, um Schach, um also was willst du damit sagen? Ich war auch übrigens überrascht über die hohe Qualität, also du hast da offensichtlich auch professionelle Hilfe, aber was möchtest du damit zum Ausdruck bringen?
Ja, also erstmal muss ich sagen, die Vlogs, Nummer eins war eine Katastrophe. Ich habe einfach zwei, dreimal was Kurzes gefilmt und das so zusammen. Ich habe gar keine Fähigkeiten, irgendwas zu editen oder allgemein technisch bin ich nicht sehr begabt. Das heißt, da geht das ganze Lob, alles geht an Anton Scratchme. Er hatte einen tollen Twitter-Kanal mit witzigen Photoshops und witzigen Videos. Und er ist eigentlich mein Partner in allen Sachen, was YouTube und Twitch angeht. Arbeiten wir an allem zusammen. Das heißt, alles, was ihr auf meiner Seite seht, Twitch, die Overlays, die Vlogs, alle Videos auf meinem YouTube, die geeditet wurden, ist alles er. Das heißt, ich habe ihm da sehr viel zu verdanken. Und wie gesagt, mein erster Vlog-Versuch, als ich einfach selbst zwei Videos zusammen gemacht habe. Ich kannte ihn damals schon und er hat das gesehen und er meinte, vielleicht könnte ich dir helfen mit den Vlogs in Zukunft. Und ja, so waren die Vlogs geboren und es ist einfach etwas, was mir sehr viel Spaß bereitet. Ich glaube, ich habe noch nie einen Cent verdient mit den Vlogs, aber es macht mir sehr viel Spaß, die Leute mitzunehmen, ein bisschen hinter die Kulissen von den Turnieren, weil ich glaube, sehr oft, vor allem Elite-Turniere, sieht man die Partien, man sieht vielleicht ein Interview, man sieht vielleicht ein paar Fotos vom Spielsaal. Aber ich denke, es ist doch schwierig für die Leute, sich vorzustellen, wie läuft es da wirklich ab bei dem Turnier? Was passiert, wenn die Partien vorbei sind? Was machen die Spieler? Wie sieht es aus im Studio? Wie sieht es im Spielsaal allgemein aus? Und ich denke, meine Vlogs geben die Leute da eine Chance, ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Und es bereitet mir auch viel Freude, sie mit auf diese Reise zu nehmen.
Ja, also ich habe auch Spaß gehabt beim Anschauen und man sieht einfach auch Leute wie Großmeister wie Simon Williams oder David Howell, wie sie da sitzen und Späße machen, also wie jeder andere auch.
Ja, genau. Ich denke, es gibt viele Spieler, die auch in meinen Vlogs mal eine Rolle haben, ohne dass es ein formelles Interview ist. Und ich glaube, es macht auch die ein bisschen menschlicher, dass die Leute einen Einblick bekommen. Okay, ja. Was sind nicht nur die Eröffnungen, die gut spielen kann oder so, aber was ist das für ein Mensch? Und, ja.
Auf jeden Fall. Ja, wenn wir eine weitgereiste Person wie dich da haben, dann brauchen wir natürlich auch noch Reisetipps. Wenn man jetzt ein schönes Turnier spielen will, verbunden mit einem schönen Reiseziel vielleicht auch, also wo man Tourismus und Schach kombinieren kann. Hast du da eine Empfehlung für die Zuhörer?
Also meine Nummer eins Empfehlung, ich bin da auch wahrscheinlich nicht ganz unparteiisch, aber ist auf jeden Fall Reykjavik. Reykjavik war immer schon bevor ich da gearbeitet habe, mein Lieblingsturnier. Island ist ein wunderschönes Land. Mittlerweile, wenn ich dahin fahre, versuche ich immer eine Woche vorher oder eine Woche länger zu bleiben, um ein Auto zu lohnen und um die Insel zu fahren. Und es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. Die Leute sind so nett. Das Turnier findet in der Konzerthalle von Reykjavik statt. Es ist wahrscheinlich die schönste Location für ein Open-Turnier überhaupt.
Nach Echternach.
nach Echternach. Auch Gibraltar ist natürlich ein Muss. Es gibt da so viele, die Side-Events, alles, was es da zu erleben gibt. Auch Gibraltar, glaube ich, ist ziemlich one of a kind, also fast das einzige Turnier, wo man im selben Turnier wie die besten Spieler der Welt spielen kann. Ich habe selbst als Spielerin, ich mochte es sehr im Sommer, die Griechen, ich habe es zwar nur einmal, habe ich das Turnier auf Paleochora, auf Kreta mitgespielt, aber das gefiel mir persönlich sehr gut. Die Partien fanden erst gegen 5 oder 6 abends statt. Man hat also gut Zeit, zum Strand zu gehen, gut zu essen, ein gutes Glas Wein. Also Griechenland, auch Italien gibt es ein paar tolle Turniere. Und ja, das sind so meine Empfehlungen. Aber Reykjavik ist auf jeden Fall ein Muss.
Warst du denn auch am Grab von Bobby Fischer schon?
Ja, das habe ich zweimal gesehen. Witzigerweise, das ist sehr schwer zu finden. Man würde es nicht so denken. Es ist fast gar nicht angedeutet. Und es ist ein winziger Friedhof. Aber schon ein besonderes Gefühl, das mal das halt zu sehen.
Ja, also möchte ich auch nochmal irgendwann machen, aber ja, muss ich zurückstellen momentan. Du bist ja viel unterwegs. Was überwiegt denn, die Freude am Reisen oder die Freude, wieder nach Hause zu kommen?
Ich denke, das ist so eine Alterssache fast. Ich denke, während meinen 20ern, Anfang 20er, auch Mitte 20er, Ende 20er, Ich bin so viel gereist. Es gab sehr viele Jahre in meinem Leben, wo ich eigentlich fast kein Zuhause hatte, wo ich aus einem Koffer gelebt habe. Und das hat mir auch gut gefallen. Es waren tolle Jahre. Ich blicke sehr gerne darauf zurück. Aber jetzt Anfang 30er mittlerweile, ich war überrascht. Die Krise hat mich überrascht. Ich dachte, es wird komisch für mich, dass ich jetzt plötzlich auf einem Ort bin und es fast keine Reisen mehr gibt, aber es hat mir überraschend gut gefallen. Und ja, jetzt, wo ich halt zu Hause, also in meinem neuen Zuhause in Hamburg bin, gefällt es mir eigentlich auch gut mal mich runterzulassen und mehr Arbeit in meinen Twitch zu stecken. Und das heißt, ich hoffe in Zukunft einen gesunden Mix von einem Zuhause finden und ein bisschen reisen. Aber ich glaube, die Tage, wo ich aus dem Koffer lebte, sind vorbei.
Okay, das eignet sich gut als Zitat für das Interview. Aber du hast trotzdem eine Reise nach Norwegen vor dir. Was ist dein Ziel?
Ja, übermorgen geht es schon los. Mein Ziel ist das Norway Altibox Chess Turnier. Das heißt, es geht wieder los mit der Arbeit. Das wird das erste Elite-Turnier sein, das wieder stattfindet, seit das Kandidatenturnier unterbrochen wurde. Und ich bin natürlich sehr glücklich, dabei zu sein. Und ich bin gespannt, wie das ablaufen wird.
Was hast du für eine Rolle? Du kommentierst wieder oder Interviews oder was machst du?
Nee, dieses Mal, ihr habt großes Glück. Alle Schachfans können sich freuen, denn das Kommentieren wird Judith Polgar und Wladimir Kramnik machen.
Oha.
Das heißt, ich freue mich auch. Jeder kann sich freuen und ich werde vor Ort sein, um Spielerinterviews zu machen und auch Social Media wieder.
Okay, und wer ist der Favorit? Magnus wahrscheinlich, ne?
Ja, das heißt, das Feld, es sollten eigentlich 10 Spieler sein. Das Turnier sollte anfangs im Mai stattfinden. Es wurde jetzt auf 6 Spieler runtergeschraubt. 3 Routiniers, Magnus Carlsen, Fabiano Caruana und Levon Aronian. Und dann 3 Spieler, die ihr Debüt machen beim Norway Chess. Jan-Christoph Duda, der Giri ersetzt hat. Dann Alireza Firouzja, freuen wir uns natürlich alle, und Arjan Tari, noch ein zweiter Norweger.
Ah, okay, aber das hört sich auf jeden Fall spannend an, gerade Firouzja finde ich interessant.
Und das Turnier hat auch, wie letztes Jahr, das Besondere daran ist, falls eine Partie Remis endet, ist das noch nicht das Ende, dann kommt eine Armageddon-Partie, das heißt, jede Partie findet einen Gewinner.
Ah, okay. Du hast gerade das Kandidatenturnier angesprochen, das abgebrochene. Das soll ja fortgesetzt werden. Hast du noch einen Tipp für uns?
Ich drücke Maxim Vashilakraf die Daumen. Ich habe selbst keinen Tipp. Ich bin auch gespannt, ob wird es nun wirklich Ende Oktober weitergehen? Wird es in Ekaterinburg oder wird es in Tiflis stattfinden? Ist es wirklich Ende Oktober schon soweit? Ich hoffe auf jeden Fall. Und ja, go, go, go. Allez, Maxim.
Maxim Vashilakraf hat ja auch in der Bundesliga mitgespielt, ist jetzt deutscher Meister geworden mit Baden-Baden. Hast du die Bundesliga auch verfolgt, diese Meisterschaftsrunde?
Ein bisschen. Ich habe manchmal in die Partien reingeschaut. Eigentlich ist es so, ich schaue oft nicht genau auf die Partien, aber dadurch, dass ich wegen meiner Arbeit und meinem Leben so viel auf den Social Medien, auf Twitter unterwegs bin, bekommt man natürlich immer mit, wenn was Großes passiert. Und zum Schluss, ja, habe ich mir die Partie, das habe ich mir noch angeschaut, als Arkadi dann noch gegen Kovalenko spielte, war auch sehr spannend.
Ja, also an der Stelle natürlich nochmal Glückwunsch an Baden-Baden. Ja, liebe Fiona, die Zeit ist schon vorbei, leider. Ich glaube, wir haben einen tollen Eindruck von dir bekommen, dass du eine sehr lebenslustige und sympathische Person bist. Gibt's von deiner Seite noch etwas zu ergänzen? Möchtest du noch was loswerden in Richtung der Zuschauer und deiner Fans? Oder Zuhörer und deiner Fans?
Nein, ich glaube, es ist, das war schon alles. Es würde mich freuen, natürlich jeden, der vielleicht mich noch nicht kannte, euch in meinem Twitch-Channel begrüßen zu können. Und auch dir nochmal einen großen Dank. Hat mich sehr gefreut, hier dabei zu sein. Und auch mir die Gelegenheit zu geben, meinen Deutsch nochmal auszufrischen. Aber nein, es war mir eine Freude und es hat ein tolles Gespräch.
Ja, fand ich auch. Also, liebe Zuhörer, Fion Ketter, abonniert die Kanäle und schaut die Interviews beim Altibox Norway Chess an. Ja, wunderbar. Das war Schachgeflüster Nummer 39 mit weiblicher internationaler Meisterin Fiona Steil-Anthony. Fiona, ich danke dir sehr. Bleib gesund und alles Gute.
Danke dir auch. Ciao.
Ciao. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster mit UE @gmail.com. Oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung. All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun, und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben, bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden in Hemstetten, und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit Gutstellung. Viele Grüße, euer Michael.